Tag, liebe VfL-Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mein VfL-Podcast. Ja, da sind wir schon wieder, Jan. Das kommt ja jetzt hier ein bisschen regelmäßiger. Erzähl mal.
Genau, also unser Ziel, hallo erstmal an alle, unser Ziel ist es, ungefähr einmal im Monat zu erscheinen, ungefähr gegen Ende des Monats, plus minus ein paar Tage. Jetzt haben wir natürlich erst Mitte des Monats, das hat aber auch einen Grund, denn unser Gast war bis vor wenigen Tagen noch sehr, sehr involviert in die Geschicke des VfL und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wen haben wir denn da?
Ganz genau, da sagst du was. Ja, erstmal noch zur Regelmäßigkeit, wir lesen ja auch manchmal die Kommentare so auf unseren Kanälen, das ist ja mehr oder weniger auch unser Job. Und da kam ja ab und zu mal der Hinweis, ja, mach das doch auch mal regelmäßig und nimm das mal ein bisschen ernster. Und das nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Ne? Natürlich. Also wie du schon sagst, wir versuchen einmal im Monat mit dem Dingen hier rauszugehen. Diesmal ein bisschen eher, du hast es schon angedeutet, das hat mit dem Gast zu tun, denn wir haben heute ein frisches Gesicht hier beim VfL. Das meine ich sowohl vom Äußeren als auch von seiner VfL-Zugehörigkeit. Das ist unser Direktor Scouting Recruitment Data, Markus Brunschneider. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, ganz genau. Ja, Direktor Scouting Recruitment Data, das hört sich erstmal richtig groß an, muss ich ja sagen. Wir besprechen gleich mal, was das alles beinhaltet. Vorher starten wir aber mit einem bekannten Ding hier.
Genau, unsere beliebte Rubrik.
Ja, sag mal schnell.
Das sag mal schnell. Und wir starten rein mit der Frage, Moosburg an der Isar oder Bochum?
Bochum.
Weißwurst oder Currywurst?
Ganz klar Weißwurst.
Fiege oder Pfefferminztee?
Aus gebürtiger Bayer definitiv Fiege.
Sehr gut. Scouting im Stadion oder am TV?
Definitiv im Stadion.
Jetzt darfst du einmal deiner Fantasie freien Lauf lassen, ganz ohne Rücksicht auf irgendwelche Gehälter oder Ablösesummen. Wenn du dir einen Spieler für den VfL aussuchen dürftest, welcher wäre das?
Tatsächlich Kalle Marschall.
Boah. Ja, das hat ja gut geklappt. Sauber.
War schnell genug hoffentlich. In den Antworten.
Das war sehr, sehr schnell, ja. Und nicht vorher abgesprochen. Sehr gut. Für den Job warst und bist du viel unterwegs. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Länderpunkte du schon gesammelt hast?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also dadurch, dass ich bei meiner vorherigen Tätigkeit als Consultant natürlich auch sehr viel unterwegs war, sind es dann doch schon einige auf der Weltkarte dann gewesen. Ich würde mal schätzen, grob so ungefähr 15 bis 20 müssten es mittlerweile schon sein.
Europaweit oder generell?
Weltweit tatsächlich.
Weltweit. Sehr gut. Welches ist dein Lieblingsstadion?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, vor meiner Tätigkeit hier durfte ich noch nicht hier im Ruhrstadion sein. Aber ich habe mich total schockverliebt, wo ich das erste Mal dann nach meiner Vertragsunterschrift dann das erste Heimspiel dann miterleben durfte. Und die Atmosphäre, die Fans, die sind einfach unfassbar, ist unvergleichbar. Mit nichts zu vergleichen von meinen vorherigen Stationen. Und dementsprechend ist die Frage relativ leicht zu beantworten.
Sehr gut, da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal die Herzen der Fans erobert. Alles richtig gemacht.
Ist eingeloggt. Hast du schon mal den Film Moneyball gesehen und wenn ja, wie oft?
Ich habe den Film tatsächlich gesehen, ja, aber jetzt weniger absichtlich, sondern eher über Zufälle mit meiner Frau ganz entspannt auf der Couch zu Hause, wie man ab und zu früher mal so durchs TV-Programm noch gezappt hat. Mittlerweile macht man es ja doch ein bisschen bewusster in der Auswahl und dementsprechend blieb es auch bei einem Mal. Weil mir der Ansatz an und für sich ja ganz gut auch vertraut war. Von daher war es jetzt nichts Neues.
Sehr gut, da kommen wir später natürlich noch drauf zu sprechen.
Ja. Welche Liga verfolgst du außerhalb von Deutschland am liebsten?
Tatsächlich habe ich ein recht großes Faible für die skandinavischen Ligen. Da mein Herz tatsächlich also im privaten Bereich sehr für Norwegen schlägt, verfolge ich auch die norwegische Liga tatsächlich sehr intensiv.
Mhm. Okay.
Du bist noch nicht ganz so lange in Bochum. Hast du denn schon einen Lieblingsort in unserer Stadt gefunden?
Boah, tatsächlich tue ich mir da aktuell nur ein bisschen schwer, weil wir haben es gerade auf dem Weg hierher kurz schon mal andiskutiert. Die Orte, die ich bisher kenne, ist ja, das Stadion, mein Büro und dann meine Wohnung. Und drumherum war bisher leider noch nicht so viel, weil ich ja erst seit dem 1. November letzten Jahres hier bin. Sind es knapp 100 Tage, wo ich im Amt sein darf und es war ja doch eine recht intensive umtriebige Transferphase jetzt zwischendrin und dementsprechend blieb leider noch nicht so viel Zeit, um mich dann wirklich mal in Bochum dann auch umsehen zu können. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das dann in den nächsten Wochen dann auch mal passieren wird.
Wunderbar. Guck mal, jetzt hast du uns den Übergang quasi schon geliefert. Wir sind durch mit unserer Schnellantwortrunde. Und du hast es gerade angesprochen. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen auf deine VfL-Position hier eingehen, auch auf deine berufliche Vita. Da ist ja schon ein bisschen was drauf aus den letzten Jahren. Du bist seit dem 1. November 2025 hier, hast du gerade selbst gesagt, als Direktor Scouting Recruitment Data. Wenn du jetzt einem Nicht-Fußball-Fan erklären müsstest, was du so beruflich machst in 2-3 Sätzen, wie würden die denn ungefähr aussehen?
Das ist meistens sehr anspruchsvoll, wenn man es einem Fußballfan erklären darf. Ganz so einfach ist es meistens nicht, weil der Titel an und für sich ja durchaus ein neuer ist, der nicht so branchenüblich ist. Ich versuche das immer eigentlich zu verbinden mit meinem Kollegen Simon Zoller. Am einfachsten, glaube ich, ist die Herleitung so, dass man sagt, Zolli und ich teilen uns diese klassische Funktion des Sportdirektors auf. Ich glaube, dann wird das Aufgabengebiet im Großen erstmal klarer. Und wenn man es dann nochmal differenziert, ist es so, dass Zolli sich ja um die eigene Mannschaft kümmert und ich mich mehr oder weniger dann um die zukünftige Mannschaft, wenn man denn so will. Und wenn man es dann nochmal einen Ticken spezifischer macht und dann auch nochmal den Datenansatz mit reinnimmt, dann ist es halt so, dass im Schwerpunkt ich dafür verantwortlich bin, die Vakanzen im Kader mal erstmal zu definieren, dann die passenden Optionen zu finden am Markt, die entsprechend dann wieder mit Zolli, mit dem Coach dann rückzusprechen und dann aber gleichzeitig auch nur die Verantwortung dafür habe, die potenziellen Kandidaten davon zu überzeugen, dass der VfL Bochum der geilste Verein dieser Welt für den Spieler ist, für der beste Schritt und dieser ganze Datenteil, der noch im Titel dann mitschwingt, da geht es natürlich im Schwerpunkt dann darum, auch das Thema, würde ich mal sagen, Digitalisierung, Professionalisierung vom Sport dann mit auf die Agenda zu nehmen. Hier nochmal die Dateninfrastruktur aufzubauen, jetzt erstmal nur im sportlichen Bereich, damit dass wir hier einfach nochmal schneller, automatisierter arbeiten können und neue Insights dann generieren, um am Ende des Tages unter anderem nochmal schneller die richtigen Spiele identifizieren zu können.
Das war jetzt sehr ausführlich,
ja.
Aber wir hören schon, da fließt ganz schön viel rein in diese Position. Wir werden das gleich noch ein bisschen aufdröseln. Das sind ja viele verschiedene Bereiche. Was du gerade schon angesprochen hast, wir sind ja jetzt ja seit dem letzten Herbst sozusagen weg von diesem klassischen Geschäftsführersport, vielleicht so ein Kaderplaner-Ding, das gibt es hier nicht mehr, sondern das Ganze ist, das wird draußen oft so genannt, in einem Kompetenzteam jetzt aufgegangen sozusagen. Du bist als unser Gast hier, Simon Zoller hast du gerade schon genannt. Jonas Schlefunk müssen wir da noch nennen, Direktor Personal und Ilja kennt sich natürlich als Geschäftsführer. Wie intensiv ist denn bei euch so der Austausch? Sprecht ihr jeden Tag miteinander? Wie sieht das aus?
Mehrmals. Täglich. Anders funktioniert es definitiv nicht und ich schätze es aber gleichzeitig sehr. Ich finde den Begriff Kompetenzteam sehr passend, weil es ja entsprechend genauer unserer Idee entspricht, Personen zusammenzubringen, die in ihrem Teilbereich eine vermeintlich hohe Kompetenz aufweisen und diese bestmöglich miteinander zu kombinieren, um die übergeordnete Zielsetzung zu erreichen, die maximale sportliche Performance beziehungsweise den bestmöglichen Kader dann zu stellen. Und da hat jeder von uns einfach eine ganz klare Rolle in diesem Konstrukt. Wir befinden uns da noch relativ am Anfang. Wir haben jetzt die ersten Erfahrungen schon machen dürfen in der Transferperiode, in der zurückliegenden und sind jetzt gerade noch an der einen oder anderen Stelle am Nachjustieren. Das ist natürlich klar, umso mehr Personen, dass du in so einem Prozess mit involviert hast, dass es an der einen oder anderen Stelle dann noch gewisse Reibungsverluste gibt. Wenn man das neu implementiert, ist ganz logisch. Wir waren aber schon sehr, sehr zufrieden für den Start. Ich glaube, das zeigen auch die Resultate, die wir am Ende des Tages jetzt auch erzielt haben. Jetzt nicht in Bezug auf die Ergebnisse vom Wochenende, sondern in Bezug auf die Spieler, die wir dann tatsächlich für uns dann gewinnen konnten oder von uns überzeugen konnten. Da hat jeder einen extrem wichtigen Anteil in diesem ganzen Konstrukt.
Vielleicht, um mal so ein bisschen uns Mäuschen spielen zu lassen. Nimm uns doch mal mit in so einen ganz typischen Arbeitsalltag von dir. Wie sieht das aus? Du startest in den Tag, hast dann nicht so wie heute direkt morgens einen Podcast, sondern wie geht's bei euch los? Was machst du den ganzen Tag?
Ja, also mein Tag ist nicht immer monoton, würde ich jetzt mal sagen, sondern das ist natürlich dann sehr von der Phase abhängig, in der wir uns befinden. Ist es jetzt eine Transferphase, ist es nach der Transferphase? Und im Normalfall ist es so, wir starten meistens immer relativ früh ins Büro. Zolli ist extremer Frühaufsteher, also wir betteln uns immer so, wer als erstes dann tatsächlich bei uns im Gemeinschaftsbüro dann aufschlägt. Das ist eigentlich ja ziemlich cool und ich glaube, das zeigt, glaube ich, also nach außen sieht man es ja meistens nicht, Zolli und ich sitzen ja zusammen in einem Büro, sitzen uns gegenüber. Das heißt, wir sprechen sowieso den ganzen Tag so. Und da geht es eigentlich in der Früh dann schon los, dass wir uns einfach über die tagesaktuellen Themen dann austauschen. Er gibt mir mal einen kurzen Abriss davon, wie ist die Stimmungslage unten in der Kabine, wie sind die Jungs so drauf, was gibt es gerade für Themen, wer ist vielleicht kurzzeitig verletzt, wer hat vielleicht eine andere Thematik, spürt er irgendwie was, dass vielleicht irgendwie was kommen könnte Richtung Wechselwünsche. Dann habe ich da im Endeffekt schon mal so diese Gefühlsebene auch mit drin, die ich dann entsprechend in meine Themen dann mit einarbeite, sodass wir dann frühzeitig uns schon auf gewisse Szenarien vorbereiten können hinsichtlich der Kaderplanung. Und dann ist es so, dass ich natürlich täglich im engen Austausch bin mit unserer Scouting-Abteilung, mit meinem Chef-Scout, vorwiegend mit Babacar, wo wir dann die spannendsten Spieler, die wir sowieso durchlaufen über das ganze Jahr, dann immer versuchen, dann vorzubereiten in unseren Schattenkaderlisten, nennt man das ganze Jahr dann so, dass wenn mal was passiert, wir eigentlich im Endeffekt dann nur mit dem Finger die Liste einmal durchgehen müssen und dann die passende Option dann raussuchen können. Und im Endeffekt ist der Tag dann relativ bunt mit vielen unterschiedlichen Terminen meistens dann schon bespickt, weil es natürlich auch darum geht, diese infrastrukturellen Themen dann damit voranzutreiben, was beispielsweise das Datenthema dann mit betrifft, was wirklich ein relativ großes Themenfeld aktuell dann ist. Und insofern ist es eigentlich total schön, weil es immer sehr abwechslungsreich ist. Und dementsprechend jetzt so einen Standard-Tagesablauf zu skizzieren, fällt mir da schwer. Wenn es irgendwie nur ausgeht, dann versuche ich so viele Trainingseinheiten wie möglich logischerweise mitzunehmen. Kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf, so wo ich dann eigentlich herkomme, weil ich ursprünglich ja vom Platz komme und jetzt gar nicht mal unbedingt so der absolute Daten-Nerd bin, der da selber irgendwo im stillen Kämmerlein sitzt und anfängt irgendwie eine komischen Algorithmen dann zu rechnen, wie das vielleicht so dieser Moneyball-Ansatz dann damit suggerieren würde. Ich schätze es einfach sehr, selbst mit den Jungs, einfach mal, wenn du nur unten bist am Rasen, mit denen abzuklatschen, wenn sie dann wieder in die Kabine gehen, mal da kurz einen Talk mal mit denen zu haben, das ist einfach wichtig. Du musst einfach so Bindungen einfach versuchen, auf der Ebene dann damit aufzubauen, weil sonst ist einfach so eine Bewertung am Ende des Tages schwer und dementsprechend, wie gesagt, sehr, sehr bunt gemischt. Meistens sind die Tage durchaus lang inhaltlich sehr aufgeladen, aber macht unfassbar viel Spaß.
Schattenkader finde ich sehr interessant. Das hat man in den letzten Jahren ja öfter mal so gehört, dieses Wort. Wir wollen jetzt natürlich nicht die Namen hören, die da draufstehen. Wir wollen jetzt hier keinen anderen Club aufscheuchen oder so. Aber wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann 11 Spieler für jede Position einer oder ist der deutlich größer und das ist dann nach Position gegliedert oder wie sieht das aus?
Wenn es so wäre, dass wir überall nur einen Namen draufschreiben müssten, wo wir dann sicher sind, dass wir den auch nur bekommen, dann wäre es einfach.
Das kann wahrscheinlich kein Verein, außer der FC Bayern.
Wenig und wahrscheinlich nicht mehr der mittlerweile. Das ist ja im Endeffekt auch gar nicht zielführend am Ende des Tages. Also wenn man es mal ganz einfach macht, dann ist es so, dass wir mit einem gewissen Spielsystem planen daraus leiten sich dann gewisse Positionen ab. Aktuell, glaube ich, spielen wir häufig dann in so einem 4-2-3-1-System. Das heißt, wir versuchen dann für jede Position dann vorbereitet zu sein, falls dann irgendwas passieren sollte. Und die Anzahl der Namen, das ist relativ variabel. Also wir haben dann tatsächlich unterschiedliche Schattenkaderlisten, die sich dann entweder auf gewisse Regionen beziehen. Das heißt, in Skandinavien beispielsweise, im deutschsprachigen Raum gibt es dann eine Liste. Wir haben dann eine spezielle Liste, wo wir dann nochmal differenzieren nach der Länge der Vertragslaufzeit. Das ist natürlich dann auch immer so ein interessanter Aspekt. Prioritär gehen wir natürlich erst einmal für ablösefreie Spieler, um die Kosten gering zu halten am Ende des Tages. Und so gibt es unterschiedliche Parameter, die einfach in diese Liste dann mit einfließen und dann eine gewisse Priorität auf der jeweiligen Position sich dann herleiten lässt. Und es sind aber durchaus mal 15 oder 15 Spieler, die darauf als relevant dann erstmal gelistet sind. Und dann ist es einfach immer situativ abhängig von dem, was wir für uns dann einfach passend identifizieren. Deswegen ist ja dieser tagtägliche Austausch mit Zolli, mit dem Coach einfach wichtig, um einfach zu spüren, welches Element brauchen wir. Es ist ja eher stärker ein mentales Element von einem gewissen Spieler, das wir einfordern müssen, sondern ist es vielleicht eher die Option 2 auf der Liste und vielleicht nicht die Option 1, wo wir vielleicht sportlich in dem einen oder anderen Teil vielleicht mal was ein bisschen stärker sehen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, hier breit aufgestellt zu sein, um bestmöglich zu jedem Zeitpunkt dann handlungsfähig dann sein zu können.
Lass uns mal auf das Thema Daten so ein bisschen genauer noch gucken. Also ich sag mal, wir als absolute Vollleihen in Sachen Fußball, wir gucken dann irgendwie bei kicker.de oder so und sehen dann ein paar Laufdaten und geschossene Tore und 14 Mal Abseits. Das sind ja nicht die Daten, mit denen ihr oder du arbeitest, ne? Wie kommt ihr an so ganz detaillierte Daten und über was für Parameter sprechen wir da eigentlich?
Also die Daten kaufen wir uns ein von Data Providern, von externen Data Providern. Also eigene Datenerhebung ist einfach nicht darstellbar. Das ist viel, viel zu teuer, technologisch das Ganze dann mit da umzusetzen, weil es teilweise nur ein manueller Prozess ist in der Erhebung. Wenn wir einfach, also ich mach's mal ein bisschen konkreter. Im Endeffekt gibt es aus unserer Perspektive zwei relevante Datensätze. Das eine sind die sogenannten Event-Daten. Das kann man umschreiben mit Zweikampf, mit Pässen, mit Torabschlüssen beispielsweise. Das sind die Spielevents, also was im Spiel dann passiert. Das sind im ersten Moment nur relativ einfache Daten, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es da unterschiedliche Kontextfaktoren, die dann mit in diese Daten mit reinfließen können. Machen wir ein Beispiel, wenn man sagt, okay, man geht nochmal differenziert in den Zweikampf mit rein, dann kann es ja Bodenzweikampf sein, dann kann es ja Luftzweikampf sein. Und dann kann man das Ganze nochmal differenzieren, wann dieses Event dann stattfindet, also in welcher Spielphase. Ist es zum Beispiel ein Luftzweikampf nach einem langen Ball vom Torwart, was dann auch wieder ein bisschen spezifischer ist. Und so versuchen wir im Endeffekt dann für uns relevante Parameter zu identifizieren. Auf der anderen Seite gibt es dann nur diese physischen Daten, die natürlich auch sehr spannend sind. Also ich glaube mittlerweile dürfte es den meisten Personen ja aufgefallen sein, dass Uwe durchaus einen sehr intensiven Spielstil pflegt, der aus meiner Sicht da sehr, sehr gut, glaube ich, zum VfL und zum Stadion passt. Einfach auch um diese Atmosphäre mit zu unterstützen, die Leute dann da mitzunehmen. Und dementsprechend sind diese physischen Daten für uns einfach sehr, sehr relevant in der Vorselektion der jeweiligen Märkte, die wir in der Beobachtung haben. Und da geht es natürlich dann beispielsweise um Antrittsschnelligkeit, um die Anzahl an Beschleunigungen, um die Sprintwiederholungsfähigkeit, um Endgeschwindigkeiten. Das sind dann auch ganz relevante Parameter. Das ist natürlich so ein bisschen abhängig auch wieder von der Position. So Außenbahnspieler wie beispielsweise Gerrit ist natürlich ganz gut zu Fuß, auf Strecke vor allen Dingen. Das ist vielleicht beim zentralen Mittelfeldspieler eher weniger relevant und so versuchen wir das dann wieder positionsspezifisch unterschiedlich hoch zu gewichten und so entstehen dann im Endeffekt diese positionsspezifischen Anforderungsprofile, die wir versuchen dann in die Daten zu übersetzen Und dann laufen im Endeffekt unsere individualisierten VfL-Algorithmen los und identifizieren für uns dann die relevanten Spieler.
Und dann kommen wahrscheinlich auch die Scouts ins Spiel oder vorher schon?
Genau, also man muss sich das ja so vorstellen, unsere Scouting-Abteilung besteht ja auch aus unterschiedlichen Kompetenzen. Also da sind ja Jungs mit drin, die über sehr, sehr viel Erfahrung verfügen, auch schon lange hier beim VfL dann mit sind und eine hohe Qualität einfach im Live-Scouting, im subjektiven Scouting haben. Wir haben aber andere Jungs auch im Team und ich schätze es ja total, dass wir so eine Heterogenität haben, weil dann kannst du einfach gut diskutieren, dich gut drüber austauschen. Das ist wichtig, dich einmal zu reiben, dann an gewissen Punkten, weil wenn es einfach immer dann so smooth durchläuft und irgendwie alles noch nach einer Meinung funktioniert, dann bist du halt immer gefeit, dann auch schnell einmal einen Fehler zu machen in der Einschätzung. Also wie gesagt, wir haben immer andere Jungs, die sind halt nochmal deutlich besser im Videoscouting, weil Videoscouting schon nochmal ein Ticken was anderes ist, wie live im Stadion dann auch zu sichten, schon nochmal ein Ticken anstrengender, weil du halt einfach wesentlich mehr Spiele pro Tag dann einfach auch schauen kannst. Und dann gibt es Jungs, die halt nochmal eine höhere Kompetenz einfach haben in der Datenanalyse am Ende des Tages. Und so versuchen wir, die unterschiedlichen Stränge dann halt zusammenzuführen. Jeder läuft quasi in seinem Teilbereich los, identifiziert auf seine Art die relevanten Spieler mit den jeweiligen Beobachtungskriterien, die für alle gleich sind. Und dann sitzen wir uns am Ende des Tages zusammen und diskutieren die Spieler durch, prüfen die über den jeweils anderen Weg und so versuchen wir im Endeffekt mehrere doppelte Böden dann einzuziehen, um am Ende des Tages dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Ich finde, da sieht man schon ganz gut, wie sich dieses Thema Scouting entwickelt hat. Ne? So früher war das gefühlt, da ist einer rausgefahren auf irgendeinen Sportplatz, hat geguckt, ob da einer ist oder hat vielleicht irgendeinen Hinweis bekommen, guckt dir doch mal den Spieler an. Davon sind wir mittlerweile sehr weit weg. Ne?
Würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben. Also es stehen uns faktisch ja definitiv mehr Möglichkeiten zur Verfügung. So, und das ist aber, muss ich bewusst an der Stelle einmal erwähnen, vor allen Dingen im Profibereich so, weil diese Daten sind häufig in den unteren Ligen noch gar nicht verfügbar. Vor allen Dingen in der Qualität. Deswegen habe ich persönlich einen unfassbar riesen Respekt vorm Scouting beispielsweise in unserem Talentwerk, weil es echt nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Die haben meistens, wie es überall so ist, erstmal weniger finanzielle Ressourcen, weniger Manpower zur Verfügung und müssen deutlich mehr manuell nur arbeiten, deutlich mehr unterwegs sein, deutlich mehr mit Leuten nur sprechen, um Informationen zu generieren. So, die haben nicht einfach diese riesen Datenbank zur Verfügung und können im Endeffekt dann, wie wenn man so ein gebrauchtes Auto sucht, im Endeffekt mal den einen oder anderen Regler auf der linken Seite hin und her schieben. Und dann kommt da eine Liste raus und dann geht es im Endeffekt dann sehr selektiv weiter, wie das bei uns ist. Natürlich haben wir mehr oder weniger dann die ganze Welt in der Beobachtung, das muss man natürlich dann auch in Relation setzen und wir versuchen im jungen Bereich natürlich schon deutlich regionaler das Ganze dann auch mitzuhalten. Aber bei uns ist es definitiv auch so, dass diese Netzwerkinformationen, die du gerade angesprochen hast, die werden nie wegfallen. Die sind immer unfassbar wichtig und das ist im Endeffekt neben der Datensäule, neben der Videosäule und neben dem ganzen Live-Scouting diese vierte relevante Säule, die vielleicht teilweise auch immer so ein bisschen verpönt dargestellt wird, Beraterkontakte, Netzwerkinformationen, so auf Zuruf, die wird immer wichtig sein. Das ist ganz klar, weil wir heute noch von Spielern gar nicht wissen, dass die für uns überhaupt verfügbar sind. Solche Informationen bekommst du halt dann einfach nur übers Umfeld teilweise, wenn der Spieler irgendwo unzufrieden ist, sich verändern will. Und das sind im Endeffekt ja dann genau diese Transfers, die vor allen Dingen medial dann diese großen und riesigen Wellen schlagen. Also ich meine, so ein Dzeko-Transfer, wenn mich da vorher einer gefragt hätte,
wer genau?
Dann wäre es wahrscheinlich auch so ein bisschen schwierig geworden. Hätte ich ja gesagt, das ist eigentlich faktisch nicht darstellbar. Ja. Sondern da brauchst du halt einfach irgendwo Informationen, dass du dich mit so einem Thema überhaupt dann damit befasst. Dementsprechend ist es halt sehr, sehr breit angesetzt, das Ganze. Und es geht im Endeffekt dann darum, dass du die unterschiedlichen Stränge am Ende des Tages zusammenführst auf Basis von werthaltiger Information. Mit diesen Umfeldinformationen muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Da bekommt man auch die eine oder andere Info, die vielleicht ein bisschen weniger werthaltig ist. Ich glaube, bei Union war es ja Raheem Sterling, der anscheinend angeboten worden ist. Solche Dinger bekommen wir auch, jetzt nicht unbedingt in der Größenordnung, aber wo man dann schon nochmal kritisch hinterfragen muss, wie das Ganze dann am Ende des Tages sich dann eigentlich ja darstellen könnte.
Okay, sehr interessant, sehr interessant. Also Netzwerk ist das eine, Erfahrung hast du angesprochen, Daten fließen natürlich trotzdem mit rein und wir haben das am Anfang schon einmal angesprochen, dieser Film Moneyball von 2011 mit Brad Pitt spielt da mit. Da geht es allerdings um Baseball. Ich glaube, ein Team, das nicht so viel Kohle zur Verfügung hat und dann eher auf so einen anderen Weg geht und das nach Statistiken bewertet und so weiter. Ich finde, das war damals so erstmals irgendwie der Fall, dass so eine Nummer öffentlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn man das auf Fußball dreht, FC Midtjylland aus Dänemark war, glaube ich, auch einer so der ersten Clubs, der das so mit Datenscouting und so weiter gemacht hat. Seit wann ist das so ein breites Ding geworden, dass man dieses Scouting ja eigentlich fast jeder mittlerweile betreibt? Hat sich das mit diesen Vorreitern so entwickelt damals? Wann ist das entstanden?
Boah, das zu beziffern fällt mir schwer, weil du hast im Endeffekt nie wirklich den Einblick dann in die anderen Clubs. Also ich vielleicht tatsächlich nur ein bisschen mehr durch meine vorherige Tätigkeit beim Beratungsinstitut, wo ich mit vielen unterschiedlichen Clubs zusammenarbeiten durfte. Aber man musste echt ein bisschen aufpassen, weil Datenscouting ist nicht gleich Datenscouting. Du kannst dir logischerweise, ich habe es vorher gerade gesagt, die Daten einkaufen bei Anbietern. So, da hat jeder Zugriff drauf, wenn du genug Geld dann zahlst am Ende des Tages. Dann bekommst du von denen häufig eine Oberfläche, wo du im Endeffekt halt, ich habe es vorher gerade diesen Vergleich mal bemüht, wie beim Autokauf, dann gewisse Parameter halt einstellen kannst und dann purzeln da Suchergebnisse raus. Das ist eine Form des Datenscoutings. Für mich ist es aber nicht die gewinnbringendste Form oder der beste Ansatz, weil im Endeffekt ja jeder Zugriff hat auf die gleichen Daten. So, und dementsprechend ist dieser Ergebnis-Output, den man dann produziert, sehr ähnlich vielleicht zu dem, den ein anderer Verein dann auch sehen kann. Insofern ist halt dieser Wettbewerbsvorsprung, dass du sagst, du identifizierst wie bei Moneyball jetzt einen Spieler, so einen Rohdiamanten und keiner wusste davon oder der bringt eine Fähigkeit mit, die exorbitant hoch ist, die keiner sehen kann, sondern nur wir mit diesen Daten. Gibt es mit diesem Ansatz aus meiner Perspektive eher weniger. Deswegen würde ich diesen Punkt halt nochmal gerne ein bisschen differenzierter dann aufführen, weil die Kollegen von Brentford, ob das jetzt so Rasmus Ankersen ist oder Matthew Benham, die machen das Ganze natürlich schon mal deutlich differenzierter. Die Jungs von Brighton & Hove, Fabi Hützel ist ein sehr guter Bekannter von mir, die machen es ja nochmal ganz anders. Die kaufen halt Rohdaten ein. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Programmieren ihre eigenen Algorithmen, die im Endeffekt keine so Standardwerte dann auswerfen, sondern sehr spezifisch auf das dann abzielen, was diese Clubs dann einfach ersuchen und was für sie dann relevant ist. Und diesen Zahlenwert sieht halt kein anderer. So, das ist deutlich mehr Aufwand, tatsächlich das Ganze erstmal zu implementieren und dann aufzusetzen und umzusetzen. Aber am Ende des Tages finde ich, ist das eigentlich so dieser, wie soll man sagen, heilige Gral ist vielleicht ein bisschen viel, aber ihr wisst, was ich meine. Also damit kannst du vielleicht doch noch einen Unterschied machen, weil es eigentlich genauer darum geht, gewisse Fähigkeiten dann zu identifizieren, die man vielleicht mit dem bloßen Auge schwer erkennen kann. Und das ist eigentlich ja genau dieser Moneyball-Ansatz aus dem Film. Ich glaube, da geht es ja immer so drauf, dass man sagt, okay, die Jungs, die sind eigentlich gar nicht so krass, die schauen gar nicht so gut aus, sondern geht es, glaube ich, immer so First Base, kommt auf First Base. Das ist immer so das entscheidende Ding gewesen. Auch wenn es halt einfach komisch ausschaut, wie die Jungs das teilweise dann gelöst haben. So, aber es geht einfach am Ende des Tages ums Ergebnis. So, und da muss man sich ja halt dann eine gewisse Art, ein bisschen frei machen dann von dieser subjektiven Wahrnehmung und eben genau dann mit den Daten dieses objektive Element damit reinzunehmen. Und dann kann man vielleicht diesen Unterschied machen. So, und wann war es soweit? Boah, dass das jeder macht. Ich denke, es machen viele nur relativ rudimentär. Dementsprechend ist jetzt einfach auch nur eine Phase, wo du einen Unterschied machen kannst, wenn du solche Dinge mit in diesen ganzen Prozess des Scoutings und vor allen Dingen des Recruitments dann damit einfließen lässt.
Ich glaube, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch stundenlang darüber weiterreden, zumindest so, wie du gerade davon wahrscheinlich nur erstmal angefangen hast. Lass uns vielleicht einmal noch einen Schritt zurückgehen. Bevor du zum VfL gekommen bist, warst du beim Internationalen Fußballinstitut als Fachbereichsleiter Spiel- und Taktikanalyse und Scouting. Erzähl uns mal, wie man sich deine Arbeit dort vorstellen konnte, quasi vor deiner VfL-Zeit.
Ja, sehr gern. Also im Endeffekt war es bei mir immer so, dass ich sowohl bei dem Beratungsinstitut in Ismaning angestellt war und gleichzeitig auch mit einer halben Stelle immer beim Fußballverein.
So, das, Kiel und Darmstadt zuletzt, ne?
Genau, ja. Genau. Und hatte ja tatsächlich also meine ersten Steps bei Bayern München ganz am Anfang. Deswegen war natürlich der Weg dann naheliegend irgendwann, ne, zum VfL Bochum.
Ja, das passt gut zusammen. Stimmt.
da war einfach immer so diese Intention. Das Fußballinstitut war einfach eine super Möglichkeit für mich, mich außerhalb von dieser Bubble zu bewegen, weil jetzt bist du natürlich schon sehr krass in diesem Tagesgeschäft auch mit drin. Und da war es einfach so, wir hatten immer den Ansatz, anwendungsorientierte Forschung. Das war im Endeffekt so unser Credo. Also mit einer wissenschaftlichen Fundierung Lösungsansätze oder Lösungsmöglichkeiten für die Praxis zu entwickeln. Und das war eigentlich immer echt cool, weil du warst mit vielen unterschiedlichen Clubs, ich war für viele Nationalmannschaften dann tätig, unterwegs. Du hast wieder irgendeine Problemstellung, wo es ja so viele gibt im Fußball tatsächlich, dann hautnah miterlebt und bist dann quasi wieder raus und konntest dich dann also ein bisschen in so einem Safe Space mit einer Lösung befassen, gehst dann wieder zurück, konntest dann versuchen, wie funktioniert es dann wieder in der Praxis, hast das Ganze dann nochmal adaptiert und konntest so vielleicht dann entsprechend den Mehrwert dann nochmal herausstellen. Das so ein bisschen auf der Consulting-Seite und ganz, ganz großer Teilbereich von mir war tatsächlich auch das Thema Aus- und Weiterbildung. Das ist eigentlich ein extrem cooler Ansatz gewesen. Also wir haben, glaube ich, die meisten Spielanalysten ausgebildet in ganz Deutschland. Das waren am Schluss, glaube ich, 800 Stück oder sowas. Das waren, glaube ich, 600 Scouts. Da bekommst du halt einfach ein riesen Netzwerk. So, das ist dann pro Jahr, waren es immer zwei Lehrgänge, 30 Personen, die schon im Fußball tätig waren. Also die waren schon bei Clubs. So, und dann hast du die halt im Endeffekt fünfmal zwei Tage im Jahr getroffen und bist mit denen halt dann Inhalte durchgegangen, hast mit denen diskutiert, Erfahrungswerte dann auch ausgetauscht. Am Ende des Tages gab es dann immer nur ein Zertifikat und Das hat mir persönlich einfach extrem viel gebracht, zwar jetzt aus der Leiter- oder Programmleiterperspektive, aber ich persönlich durfte einfach unfassbar viel lernen, weil es einfach sehr, sehr viel Austausch war, sehr viel Diskussion. Und insofern, glaube ich, durfte ich für mein vielleicht etwas jüngeres Alter noch, jetzt vor allen Dingen für die Position, schon auf sehr viel Erfahrungsschatz von anderen Personen dann zurückgreifen, was so, wenn du dich nur im Fußballclub bewegst, wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist tatsächlich.
Dann warst du beim Internationalen Fußballinstitut die ganze Zeit angestellt und dann kamen parallel diese Anfragen von, wir haben es gerade gesagt, Darmstadt Kiel, wie muss man sich das vorstellen? Die haben sich dann gedacht, ja, da sitzen ja Experten, lass uns den doch mal für unsere Sachen hier auch ranholen oder wie ist das gelaufen?
Weil, wie es im Fußball ist, ist es einfach so ein bisschen eine pragmatische Nummer gewesen. Also ich habe ja selber den Kurs gemacht zum Spielanalysten am Institut. Neben mir war damals der U17-Cheftrainer von 1860 München gesessen. Das war so nach meiner Bayern-München-Zeit, als ich das Zertifikat dann gemacht habe. Und Bayern und 60, gibt es ja immer so ein bisschen eine spezielle Verbindung, aber ich habe trotzdem dann den Schritt mal gewagt auf die andere Seite dann von der Grünwalder Straße. Und der hat einfach gesagt, hey, ich persönlich bin jetzt technisch nicht so affin. Hast du nicht Lust, bei mir Co-Trainer zu werden? So, und für mich war das halt top, weil ich im Endeffekt aus dieser Spielanalystenfunktion, die ich bei Bayern München hatte, dann im Endeffekt zu diesem nächsten Step gemacht habe. Also nicht nur quasi taktische Lösungen zu kreieren auf der Taktiktafel, sondern gleichzeitig dann diesen Next Step, wie überträgst du das Ganze dann aufs Feld, auf die Spieler, weil am Ende des Tages geht es immer um die Spieler. Mhm. Also es geht immer um die Burschen, die müssen die richtigen Entscheidungen treffen, und wenn die nicht verstehen, was wir im Endeffekt von ihnen wollen oder was wir eigentlich dann für tolle Lösungen uns ausgedacht haben, und die laufen halt nach links und stattdessen nach rechts, dann wird es halt schwer. Und so ist das Ganze dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und von 60 bin ich dann nach Kiel, weil ein anderer Kursteilnehmer, das war damals Carsten Behlmann, der frühere Geschäftsführer von Kiel und der frühere sportliche Leiter von Darmstadt 98, der hat gesagt, hey, ich bin Chefscout in Kiel. Du kennst die Regionalliga Bayern perfekt aus deiner Zeit von Bayern München 2, da durfte ich mit Erik ten Hag lange Zeit dann arbeiten, konntest du nicht für uns scouten im Süden. Und so ist das Ganze dann entstanden, und dann kam halt eins zum anderen, dass ich immer gesagt habe, ich will das im Institut nicht aufgeben, weil es einfach für mich persönlich extrem wertvoll ist, mit vielen unterschiedlichen Clubs arbeiten zu dürfen. Und auf der anderen Seite, diese Praxiserfahrung innerhalb vom Club dann zu machen, war für mich dann einfach eine perfekte Kombination.
Trainertätigkeit ist dann aber, hast du dann verworfen irgendwann? Oder hast du gedacht, vielleicht wird es ja irgendwann nochmal was?
Tatsächlich bin ich zum aktuellen Zeitpunkt relativ weit weg von dieser Trainertätigkeit. Ich glaube, ich habe eigentlich schon so mein Themenfeld mittlerweile gefunden, dass mir unfassbar viel Spaß macht. Wie gut, dass ich am Ende des Tages da drin bin, das wird sich dann erstmal zeigen. Aber meine B-Lizenz ist auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt mehr ausgelaufen.
Also. Okay. Ja, die Stelle beim IFI, so die Abkürzung, die hast du dann doch irgendwann aufgegeben. Wenn der VfL anfragt, dann kommt man ins Grübeln, ne?
Es war tatsächlich, wie soll ich das jetzt richtig formulieren, schon eine schwierige Entscheidung. Vor allen Dingen auch so ein bisschen auf der privaten Ebene, weil ich bis zum November eigentlich eine sehr komfortable Situation hatte, glaube ich, die nicht so viele Personen im Fußball genießen dürfen. Ich habe immer von München aus gearbeitet. Selbst in der Zeit bei Holstein Kiel und bei Darmstadt 98. Das ließ sich einfach immer gut verbinden, immer mit dem Remote dann tätig zu sein. War natürlich für die Family einfach super, weil du eine gewisse Flexibilität danach hattest in der ganzen Freizeitgestaltung, wenn es da mal Freizeit gab. Also waren natürlich ja zwei Jobs parallel. Das ist schon auch intensiv gewesen. Aber jetzt war im Endeffekt der Zeitpunkt, um mal den Fokus auf eine Sache dann zu setzen. Das war für mich jetzt einfach einmal wichtig, und dementsprechend musste das Institut jetzt für den VfL Bochum tatsächlich schlussendlich erweichen.
Ja,
aber die Verbindung besteht natürlich immer noch. Also die Jungs, also mir.
Du warst ja auch lange da, ne?
Ja, es waren am Ende, müssten es glaube ich 8 oder 9 Jahre gewesen sein. Das sind halt Freundschaften einfach so. Wir waren ein sehr junges, cooles Team, extrem dynamisch. Die Jungs sind immer nur cool und dynamisch. Nur weil ich jetzt weg bin, hat sich das dann halt nicht geändert. Und ich meine, die Verbindung besteht ja nach wie vor. Das ist ja ganz klar. Und es ist halt einfach nur so ein bisschen räumlich getrennter.
Ja, im November hast du hier angefangen. Das war also so eigentlich so kurz bevor die Transferphase im Winter dann so richtig heiß wurde. Und da ist ja bei uns auch einiges passiert. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ja, du hast dich dann ein bisschen eingearbeitet. Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn so die Transfers oder auch Vertragsverlängerungen anstehen? Wann wird das alles heiß? Und wie läuft das ab? Schreibt dann einer in die Runde, hier, jetzt lass uns mal den Transfer eingehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir im Endeffekt ja komplett vorbereitet in so einer Transferperiode schon mal gehen. Also ich mache es vielleicht jetzt am besten mal ein Beispiel in der Vorplanung von Sommer, weil der Winter war jetzt zugegebenermaßen, dadurch, dass ich erst im November reingekommen bin, schon ein bisschen kurzfristig. Wir machen uns jetzt natürlich Gedanken, welche Positionen, welche Vakanzen entstehen. Dann wissen wir hier schon mal, wo die Prioritäten drauf setzen müssen. Gleichzeitig, wie gesagt, wissen wir ja nie, ob ein Spieler vielleicht dann nochmal einen Wechselwunsch dann kurzfristiger dann äußern wird. Dementsprechend müssen wir immer auf jede Position noch vorbereitet sein. Und wir versuchen maximal früher immer schon Gespräche zu führen mit potenziellen Neuzugängen, um einfach dem Markt in einer gewissen Art und Weise voraus zu sein. Ja, das ist wichtig, vor allen Dingen, wenn du neben mit großen Ablösesummen hantieren kannst, dann ist natürlich der Markt der ablösefreien Spieler schnell erschöpft, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist es eigentlich so, dass Zolli und ich uns mindestens einmal in der Woche mit Uwe einschließen und wir uns dann austauschen drüber, wie sehen wir die aktuelle Situation, welche Prioritäten setzen wir, welche Jungs hätten wir, wo wir sagen, die würden darauf passen. Und dann ist es eigentlich ein total dynamischer Prozess, der dann ausgelöst wird. So, ich präsentiere dann die Spieler, die Jungs aus dem Scouting haben mir die Spieler vorbereitet mit Videos, mit Daten. Wir haben Informationen aus dem Umfeld eingeholt zu den jeweiligen Spielern. Dann präsentieren wir die Uwe und wenn wir uns dann in dieser Runde geeinigt haben, dann ist es so, dass wir starten oder ich dann im Spezifischen mit dem Recruiting. Das ist eigentlich mit der intensivste Bereich tatsächlich, das Identifizieren von Spielern. Das ist jetzt gar nicht mehr so das große Hexenwerk, wenn halt dieser Mechanismus, den ich vorher gerade beschrieben habe, mit den unterschiedlichen Methoden erst einmal steht und erst einmal läuft. Und wie gesagt, habe ich ja einfach ein sehr, sehr gutes Team unter mir mit den ganzen Scouts und mit Babacar an der Spitze von dem Team. Aber du musst den Spieler überzeugen, den Spieler, den Berater überzeugen. Da gibt es ja unterschiedliche Parteien, die einfach dann mit ins Boot geholt werden müssen. Und da musst du halt dann schon das ein oder andere Mal essen gehen, irgendwo mal hinfliegen. Teilweise dann auch, je nachdem, wenn es mal ein jüngerer Spieler ist, mal bei den Eltern zu Hause sitzen, da mal einen Kaffee trinken mit der Oma. Ganz so krass ist es da nicht, aber die Welt ist ja schon ein bisschen professioneller, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach diese Beziehung, diese Bindung aufzubauen. Dann ist es im Endeffekt so, dass diese Schritte dann relativ schnell dann aneinander greifen. Dann kommt Jonas dann mit ins Boot, Jonas Schlefogt, der im Endeffekt dann den Hut auf hat, wenn es dann darum geht, die Verhandlungen zu führen, weil das natürlich dann ein ganz essentieller Aspekt ist. Also können wir uns einen Spieler am Ende des Tages überhaupt leisten? So, und das wissen wir am Anfang so ungefähr, was so die Vorstellungen von einem Spieler dann sein könnten, was Gehälter betrifft. Das ist einmal, ich glaube, in der medialen Wahrnehmung oftmals ein bisschen kurz gekommen. Jetzt nicht unbedingt bei uns, aber oder wird häufiger ein bisschen unterschätzt. Wenn dann, warum wechselt der Spieler denn zu dem einen Verein und kommt dann vielleicht auch nicht zu uns? Naja, das ist manchmal nicht ganz so einfach, was manche Jungs dann für Vorstellungen haben. Diese Verhandlungen sind halt einfach ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, dass du einfach mal einen richtig guten Deal dann mal machen kannst. Da kommt im Endeffekt dann relativ schnell dann Jonas mit ins Boot, den ich dann auch mit zu den Beratergesprächen dann auch schon mal mit reinnehme, weil da werden schon die ersten Spielchen dann auch schon geführt, also mit Good Cop, Bad Cop, dann sitzt du mal beim Essen, sprichst über einen Spieler, auf einmal ruft halt beim Berater dann schon so fiktiv anderer Club an, der genau diesen Spieler anfragt, der hat halt kurz vorher dann die Nummer anders eingespeichert und zeigt sie dann so proaktiv und versucht über so einen Weg dann ein bisschen Druck aufzubauen und schon mal ein paar Zahlen dann so also rauszufühlen. Also das ist sehr, sehr spannend, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal ist es auch fast schon ein bisschen lustig, weil du hast natürlich auch mit, sagen wir mal, mehr oder weniger professionellen Kollegen dann auch zu tun in diesem Themenfeld. Und am Ende muss dann Jonas die Boxhandschuhe anziehen darum kämpfen, dass die Jungs dann auch wirklich für uns realisierbar sind.
Das hört sich auch schon fast filmreif an.
Ja. Ist es praktisch. Also ich kann jetzt schon... glaube ich, ein kleines Taschenbuch darüber schreiben, was im Winter alles passiert ist.
Sehr, sehr interessant, da wünscht man sich doch
ab und zu mal beizusitzen. Ich glaube, für solche Stories können wir dann irgendwann nochmal eine extra Folge machen.
Unbedingt. Genau, vielleicht mit Mikro aus.
Herrlich. Ja, ich guck mal ein bisschen auf die Uhr, also die ist schon relativ weit fortgeschritten. Trotzdem sind wir noch nicht am Ende. Lass uns einmal nochmal ganz kurz auf das Wintertransferfenster gucken, vielleicht aber wirklich nur oberflächlich. Wir haben einige Spieler abgegeben, einige geholt. Vielleicht erstmal blöde Frage, du bist zufrieden, oder?
Ob ich am Ende des Tages zufrieden bin, ja, glaube ich, spielt jetzt eigentlich weniger Relevanz. Ich glaube, so unser Credo, muss sagen, Uwe, glaube ich, hat es sehr, sehr gut und treffend formuliert. Du solltest besser aus einer Transferphase rauskommen, wie du reingegangen bist. Ich denke, in meiner subjektiven Wahrnehmung, das ist uns gelungen. Zumindest in Abhängigkeit von den Zielsetzungen, die wir für uns definiert haben. Es geht immer besser, aber wir haben bewusst erstmal sehr sachlich am Transfermarkt agiert, aus meiner Perspektive, und wollten jetzt eigentlich keine zu großen Umbrüche tatsächlich herbeiführen, weil die Mannschaft sportlicher, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, sich gerade zu finden, kam aus einer extrem schwierigen Phase. Das sind halt auch so Komponenten, die ja dann auch mit reinfließen müssen in die Bewertung. Aber das, was wir umsetzen wollten, ist uns zum großen Teil, glaube ich, auch wirklich gut gelungen. Und die Jungs, die jetzt dann auch schon Einsatzminuten bekommen haben, glaube ich, geben mal ganz vernünftiges Bild dann ab.
Die Neuzugänge, die jetzt gekommen sind, die Namen kennen wir eh alle. Ich glaube, die Pläne dahinter sind auch soweit bekannt. Jetzt gab es auch drei Abgänge, die per Laie uns verlassen haben, nämlich Colin Kleine-Bekel, Lirim Yahshari und Matthias Clarissiar. Vielleicht kannst du dazu denen einmal kurz so sagen, wie der Plan da aussieht mit den drei Jungs.
Ja, im Endeffekt ist ja der Plan bei einer Laie eigentlich immer identisch. Geht es einfach nur darum, dass die Jungs Einsatzzeit bekommen auf einem maximal guten Level für ihre Entwicklung. Da suchen wir natürlich die Clubs proaktiv mit aus, bewerten, wie ist die Kaderkonstellation bei denen, haben sie wirklich realistische Chance auf Einsatzzeit, weil nur so können sie halt ihre Leistung und somit auch den Wert für unseren Club dann wieder anheben, weil die Jungs einfach zu gut sind, um bei uns dann einfach auf der Bank zu sitzen. Das bringt an der Stelle dann einfach keinem was. Und dementsprechend ist es einfach nur eine ganz sinnhafte Herangehensweise, dass man sagt, man versucht ihnen Spielminuten einzuräumen in einer vernünftigen Liga. Ich denke, vor allen Dingen bei Colin ist uns das herausragend gut gelungen. Also bei St. Gallen, die dann tatsächlich ja mit um den Meistertitel nur spielen, ist das, glaube ich, ist das top. Und dann sind wir sehr gespannt, wie die Jungs dann da zurückkommen werden und welche Rolle sie dann bei uns dann nächstes Jahr dann einnehmen werden.
Fünf neue, sechs Abgänge, so war es im Winter. Jetzt hier nicht durcheinander kommen, war eine sehr intensive Phase. Jetzt ist die durch. Geht es jetzt bei dir ein bisschen ruhiger zu? Hast du jetzt mal Zeit, um durchzuschnaufen, oder geht der Blick sofort wieder auf den Sommer?
Nee, also durchschnaufen ist definitiv nicht. Wichtig ist für uns, mal kurz das Ganze rückblickend zu bewerten. Was war gut, was war schlecht? Das dann nochmal deutlich differenzierter, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, um einfach besser zu werden. Das ist ganz klar, aber wir müssen jetzt Gas geben. Also wir müssen jetzt richtig mal aufs Gaspedal drücken, dass wir im Endeffekt, ich habe es gerade angesprochen, die Jungs vor allen Dingen ablösefrei schnellstmöglich mit denen eine Bindung aufbauen. Identifiziert sind sie. Das geht's nicht. Das ist nicht das Thema, wie vorher auch schon gerade erwähnt. Aber du musst sie halt jetzt überzeugen, dass der nächste Schritt im Sommer genau der beste ist, wenn sie dann hier herkommen zu uns. Da ist jetzt nichts mit Füße hochlegen und erstmal warten, weil der Transfermarkt dann erst im Sommer öffnet und dann machen wir hinten raus die Transfers, weil ist ja ganz klar, wir wollen bestenfalls die Mannschaft frühestmöglich zusammen haben. Und ich bin da nicht der Typ, der dann sagt, naja, dann schauen wir mal, ob da nach hinten vielleicht nur irgendwie ein großer Transfer, der unzufrieden ist, dann herunterfällt. Wenn wir einen Spieler identifizieren, wo wir die Überzeugung haben, dass der diese Rolle erfüllt, die wir brauchen im Kader, ja, dann müssen wir reagieren, dann müssen wir versuchen, das Ding umzusetzen, müssen wir das Ding zumachen und dann hat Uwe die bestmögliche Chance, lange mit den Jungs dann in die Vorbereitung zu gehen. Ich glaube, das ist wichtig, vor allen Dingen diesen Team-Spirit dann zu formen, um besser in die Saison zu starten, wie uns das dieses Jahr gelungen ist.
Okay. Gut. Also beruflich keine Pause, wir machen aber eine kleine Verschnaufpause im Podcast und zwar in Sachen Berufliches, was Markus Brunschneider betrifft, und wollen jetzt mal ein bisschen die andere Seite kennenlernen.
Trikottausch.
wir machen unseren Trikottausch und wollen noch ein bisschen dich privat kennenlernen. Bist frisch da, daher macht das, glaube ich, Sinn. Du hast vorhin schon mal durchklingen lassen, dass für Freizeit sehr wenig Platz und Zeit ist, aber wenn doch mal ein, zwei Stündchen der VfL dich in Ruhe lässt, was bist du dann für ein Typ, was für ein Mensch, wie verbringst du deine Zeit?
Relativ einfach zu beantworten, mit meiner Familie tatsächlich, mit meinen Freunden, also ich bin ein super familiärer Mensch, ich schätze extrem meinen Freundeskreis, der befindet sich logischerweise größtenteils in München, meine Familie ist in München tatsächlich, dementsprechend, wenn es dann einmal einen freien Tag gibt, dann bin ich ja in München tatsächlich und versuche die Zeit dann vorwiegend mit meinen Kindern dann zu verbringen und um es dann vielleicht noch ein bisschen interessanter danach zu gestalten. In der Zukunft wird es dann einmal so sein, dass ich wahrscheinlich unten an der Ruhr mal zu finden sein werde, mit einer Angelrute in der Hand. Oh. Das ist zumindest mal meine große Zielsetzung dann für den Frühjahr, das Thema dann hier mal dann mit anzugehen. Aktuell bin ich da nur etwas unerfahren, was die besten Spots betrifft an der Ruhr. Also falls irgendwer diesen Podcast dann mal hören sollte, der eine gewisse Affinität für das Spinnfischen hat, dann bin ich um jeden Tipp sehr, sehr dankbar.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Schreibt es uns an podcast@vfl-bochum.de. Immer her damit. Auch gerne Feedback zu unseren Folgen generell. Ja, geboren in Moosburg an der Isar, unweit von München. Wie bist du aufgewachsen und wann kam der Fußball erstmals in dein Leben?
Also ganz klassisch. Also ich komme halt von einem bayerischen Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe einfach eine super Kindheit gehabt. Muss ich wirklich sagen, bin mit meinen Eltern unfassbar dankbar für das, wie ich meine Kinder verbringen durfte. Habe eigentlich persönlich schon immer Leistungssport gemacht. War jetzt weniger Fußball tatsächlich. Also natürlich auf dem Dorf gekickt, war aber eher mittelmäßig talentiert selber, um es ganz offen und ehrlich anzusprechen. Also da war keine Verletzung oder ähnliches.
wie bei uns beiden. Ne? Der klassische Kreuzbandriss. Ne?
Ja, schade. Nee, das war bei mir nicht der Fall. Ich komme eigentlich aus einer anderen, wenn man so will, Hochleistungssportart, dem Sportschießen tatsächlich, das ich dann bis zur Nationalmannschaft dann gemacht habe. Und da kann man aber leider dann nicht so viel Geld verdienen, dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Dementsprechend war es für mich dann irgendwann relativ schnell klar, dass ich den beruflichen Fokus dann ersetzen will. Und Fußball ist dann einfach eine Faszination. Es gibt halt einfach nichts Geileres, wenn du die Möglichkeit hast, das beruflich dann auch umzusetzen. Es stand dann relativ schnell außer Frage, dass es genau dann das dann sein muss. Und ja, das ist im Endeffekt so ein bisschen die Story dahinter. Also zum Fußball gekommen bin ich eigentlich tatsächlich deiner professioneller Natur eher so während dem Studium. Ich wollte dann eigentlich ursprünglich zur Polizei gehen. Das war so die Idee, Sportfördergruppe, um dann auch diesen Weg dann Richtung Olympia dann einschlagen zu können tatsächlich. Dann habe ich mir das Sprunggelenk zertrümmert. Dann war es da relativ schnell vorbei mit dem Beamtenstatus.
Doch wieder die Verletzung.
In dem Fall ja, in dem Fall dann tatsächlich ja. Und dann war klar, Sportstudium zu machen. Und während dem Sportstudium gab es halt die Möglichkeit, bei Bayern München die Kamera vom U17-Spiel nach links und rechts zu schwenken. Und so bin ich dann im Endeffekt so ein bisschen in den Fußball zufälligerweise dann mit reingestolpert.
So kann es kommen, ne? Manchmal.
Das heißt, schon lange im Fußballgeschäft unterwegs. Wir haben ein bisschen recherchiert und diese Luftgewehrnummer haben wir auch rausgefunden. Man muss sich auch mal selbst loben, ne? Ja. bei der FSG Freising, ist das eigentlich ein Sport, der olympisch ist? Wir sind jetzt gerade wieder in Olympiazeit, auch wenn es der Winter ist.
Tatsächlich aber bei den Sommerspielen.
Ja, macht Sinn. Ja, das wäre
Luftgewehr schießt ja in der Halle. Okay. Von daher ist es eigentlich ganz wohl temperiert meistens. Ich war tatsächlich ja im Kleinkaliberschießen nur in der Nationalmannschaft und mit der Armbrust, also in drei unterschiedlichen Disziplinen. Kleinkaliber wird dann ein bisschen frisch im Winter tatsächlich, weil es dann eher auf 50 oder 100 Meter dann ist. Also olympisch sind die 50 Meter Disziplin.
Und Nationalmannschaft hast du gesagt, ne? Also ja. Hätte ja auch bei Olympia dann landen können.
Hätte landen können, wie gesagt, wenn dann die Verletzung dann nicht gekommen wäre. Und dann war es im Endeffekt, wie gesagt, also dass die Perspektive dahinter natürlich etwas das Schwierige ist, da seinen Lebensunterhalt damit dann wirklich vernünftig
gestalten zu können. Gibt es denn noch andere Sportarten, die dich interessieren? Was guckst du dir noch an? Angeln. Oder einfach zu viel Fußball im Kopf?
Angeln ist auch Sport, oder?
Angeln ist auch Sport, ja.
Ist, glaube ich, noch nicht olympisch. Weiß nicht, ob es jemals olympisch werden wird, tatsächlich. Nee, eigentlich ist es faktisch dann Fußball. Ja, also muss man wirklich sagen, das ist so das Ding. Aber eigentlich jede Art von Ballsportart ist toll. Also wie man halt, keine Ahnung, das Kind im Endeffekt mal alles macht. Dann habe ich Tennis gespielt, ein Klassiker einfach, ja. Also wenn du gewisse Affinität dann hast, also ganz untalentiert im Fußball war jetzt auch wieder nicht, dann nimmst du dann einfach mal alles querbeet mit, aber die Faszination, die Leidenschaft ist halt einfach das, was wir hier im Stadion sehen.
Ja, können wir ganz gut nachvollziehen. Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Oder? Ja, irgendwann kam die Anfrage aus Bochum. Du hast gerade gesagt, du hattest das Privileg, dass du weitestgehend aus München aus arbeiten könntest oder von München aus. Dann Bochum, hattest du vorher schon mal irgendwie Kontakt ins Ruhrgebiet, schon mal hier gewesen, irgendwas angeguckt, irgendwelche Kollegen kennengelernt, die hierher kamen?
Also Kollegen kenne ich natürlich viele aus den umliegenden Clubs logischerweise auch. Das definitiv, vor allen Dingen, weil wir hier im Institut auch einen Standort danach haben und hier den einen oder anderen Ausbildungslehrgang auch schon umgesetzt haben und durften. Das definitiv. Meine Tante wohnt in Bonn. Mein Papa ist ja hier in Walsum geboren, bei Duisburg müsste das glaube ich sein. Dementsprechend gibt es da so ein bisschen der Verbindung. Erleichtert, mein Opa war damals im Bergwerk hier, bevor er dann wieder zurück ist nach Bayern.
Dann war es ja irgendwie logisch, dass du auch mal hier in die Region kommen musst. Ne?
Absolut, absolut. Das war einfach nur die logische Konsequenz von der Frage der Zeit.
Sehr schön. Das heißt, du bist ein bisschen mit den Ruhrpott-Menschen schon in Kontakt gekommen und kannst dann sagen, ist das doch schon so ein spezieller Schlagmensch hier? Du hast gesagt, du bist natürlich sehr eingespannt beruflich, hast noch nicht so viel gesehen vielleicht von Bochum, aber Schlagmensch im Ruhrpott, ist das schon was Besonderes?
Definitiv was Besonderes, aber in einer absolut positiven Art und Weise, zumindest für mich, für meine Art, wie ich Menschen einfach mag. Ich denke, es ist vielleicht nicht für jeden was, das ist definitiv, aber ich fand es unfassbar nach dem ersten Heimspiel, das ich hier miterleben durfte. Waren wir am Abend dann was essen mit Uwe, mit Ilja, mit Zolli. Was mich da so fasziniert hat, war einfach halt diese Offenheit, diese Herzlichkeit, diese Direktheit, diese Emotionalität der Personen. Also du warst halt hier beim Essen gesessen und die Leute waren wirklich aufrichtig, ehrlich, dankbar für das, was im speziellen Uwe jetzt ihnen da wieder gegeben hat, mit diesem Erfolg der Mannschaft, mit diesem Turnaround. Und ich bin halt einfach ein Mensch, der es unfassbar schätzt, diese Direktheit entgegengebracht zu bekommen, in jeder Art und Weise, ob das positiv oder negativ dann ist. Mit sowas konnte ich definitiv viel, viel besser umgehen, als wie wenn es dann immer so vorne rum nette Art hin und her dann ist. Dementsprechend fühle ich mich hier einfach total wohl, was das Ganze betrifft.
Das passt doch wunderbar.
Klingt sehr gut.
Sehr schön.
Ich würde auch sagen, das ist ein gutes Schlusswort, zumindest für den Sprechteil des Podcasts, denn eine Kategorie, die kommt natürlich noch.
Ja, ist heute schon Weihnachten.
Und das ist natürlich, wir sagen es glaube ich jedes Mal, es ist natürlich unsere Lieblingskategorie, denn unsere Gäste bringen uns etwas mit.
Jetzt haben wir wieder eine Stunde drauf gewartet, ne?
Genau.
Wir Zeit.
Ihr musstet euch viel anhören jetzt von mir, bis so
weiter.
Und es hat mir tatsächlich etwas Kopfzerbrechen bereitet, weil ich glaube, Toto war ein Schienbeinschoner da.
Ja, genau.
Das war vielleicht naheliegend. Und was denkt ihr denn, was von mir dazu kommt?
Ich hätte jetzt irgendwas in Richtung Schützensport getippt, aber.
Ja, also gut.
Es sollte ja schon irgendwie was mit Fußball zu tun
haben.
Also von daher haben wir da schon ein bisschen Mühe gegeben.
Das passt auch, eine Praktikumsstelle im Scouting-Bereich.
Das ist natürlich jetzt so haptisch ein bisschen schwer darzustellen. Stimmt, ich dachte, das sollte schon irgendwie was sein, das, wo ihr euch dann...
Vielleicht hast du einen Gutschein gemalt.
Oder ein neuer Spieler.
Oh, also einen kleinen fürs Regal habe ich bisher noch nicht gefunden. Und die sind meistens nicht ganz so pflegeleicht.
Gambo hat seine Karriere schon beendet. Schon.
Der ist bei mir tatsächlich schon im Scouting. Also den brauche ich, den kann ich euch leider nicht ausleihen. Das ist schwierig.
Aber Gambo ist auch ein Typ, den kannst du dir nicht einfach so ins Regal stellen. Nee. Der muss sich bewegen, ganz klar.
Nee, ich habe euch was tatsächlich aus meiner jetzt noch nicht ganz so lang her Vergangenheit mitgebracht und das ist, glaube ich, durchaus ein bisschen was Spezielleres, nämlich ein Trikot bzw. ein Trainingsleibchen von der Nationalmannschaft von
Zimbabwe.
Wow. So, und ich darf euch das einmal...
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Wir halten das auch mal in die Kamera, denn das wird ja auch gefilmt hier alles.
Wow.
Aha, und wie... Wie kommt es dazu?
Die Geschichte dahinter müssen wir jetzt auf jeden Fall noch.
Ich habe natürlich extra schönes Blau mit ausgewählt. Wir hatten glaube ich, diese Ausführung in mindestens 6 oder 7 verschiedenen Farben. Ich hatte, glaube ich, eine ganz interessante Erfahrung, nämlich letztes Jahr, da durfte ich als Spielanalyst der simbabianischen Nationalmannschaft mit so einem Lehrgang nach Marokko reisen. Ich dachte, das ist mal so ein bisschen was anderes zeigt nochmal so ein bisschen ein paar mehr Facetten dann von dem Ganzen. Wir haben vorher das Thema gehabt, in wie vielen Ländern warst
du bisher. Genau, da schließt sich der Kreis.
Genau. Das war im Endeffekt so ein bisschen die Intention und dachte, ein bisschen mehr verstehen, einfach wie die Jungs so untereinander dann auch funktionieren. Und es war unfassbar coole Erfahrung, mal 10 Tage wirklich intensiv mit den Jungs aus Zimbabwe verbringen zu dürfen. Da waren Jungs aus der Premier League mit dabei, aus der Nationalmannschaft, aber auch aus der heimischen Liga. War total spannend, total cool. Ein Erlebnis, wir waren vor dem Testspiel gegen Burkina Faso, war ich auf der Bank gesessen und gerade die ganze Technik eingerichtet mit iPad dann an der Trainerbank und dachte mir so, wo kommt denn die Musik her? Gell? Also das Stadion komplett leer und auf einmal kamen die Jungs dann das Singen und tanzend aus der Kabine zum Warmmachen raus mit einer Choreografie. Also so nochmal so eine ganz andere Mentalität, die du da mitbekommen hast und dementsprechend habe ich gedacht, ich bringe mir mal so meinen besonderen Afrika-Moment mit und dementsprechend hier symbolisch entsprechend dann das Trikot von der
Nation. Sehr stark. Sehr, sehr gut. Das ist was Besonderes. Vielen Dank.
Vielen Dank,
Markus.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, und jetzt gucken wir auf die Uhr. Eine Stunde.
Schon wieder Nachspielzeit.
Ordentliche Nachspielzeit.
So Tage, ne?
Können wir, passt. Ja, dann sind wir bei Ende. Ja. Markus, vielen
Super
Dank.
Super spannende Einblicke.
Ja, vielen Dank euch. Mega viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr interessantes Thema, was ja auch die Fans draußen sehr beschäftigt. Das lesen wir immer wieder in Kommentaren. Daher danke für deine Ausführungen hier.
Sehr gerne. Und wir drücken die Daumen, dass auch die nächsten Monate bei euch oben in der 4. Etage gut laufen und die richtigen Jungs für uns gefunden werden.
Ja, wir tun alles dafür, davon könnt ihr ausgehen.
Sehr gut. Davon geht auch super.
Vielen Dank.
Besten Dank.
Danke.